Heute zu Gast der Maler Paul Schrader.
Kunst ist so ein bisschen wie ein Auto kaufen, finde ich immer ein ganz guter Vergleich. Du kaufst das nicht sofort. Kunst tut immer weh, das ist das Letzte, was du brauchst. Kunst braucht immer ein bisschen Zeit auch zum Verkaufen oder zum Kaufen. Also du fährst so ein Auto ja auch mal Probefahrt.
Langer Customer Journey, würde man sagen.
Genau, genau.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Unser Partner heute, die Kollegen von Klaneo aus Berlin. C-L-A-N-E-O. Ihr wisst das wahrscheinlich längst, wenn ihr uns häufiger hört zumindest. Wir kennen die Kollegen gut, vor allen Dingen das Gründerteam. Mittlerweile sind es 35 Mitarbeiter bei Klaneo in Berlin. Es geht um Search und Content Marketing. Das machen die Kollegen dort in der Agentur. Haben eine tolle Kundenliste von HelloFresh über Fissmann, Tennis Point, Steigenberger Hotels, viele andere. Und jetzt suchen sie Hilfe und Verstärkung im Team, insbesondere im SEA-Team, also im Search-Advertising-Team. Und zwar egal, ob Junior, ob Senior, ob SEA-Ninja, also offensichtlich jemand, der sehr erfahren ist, ist auch dort gerade willkommen und gesucht. Es gibt Aufgaben von irgendwie der Analyse von SEA-Accounts natürlich, der Steuerung von größeren Accounts, der Übernahme von Workshops, intern und extern, Reportings, all sowas. Eine Firma, die hat nach eigener Aussage stets ein prall gefülltes Eisfach, Flexible Friday, also flexible Arbeitszeiten, alle Arten von Gimmicks, spannende und intensive Firmen-Events sind auch inklusive. Also wenn ihr was sucht und Search-Experte oder Search-interessiert, Anfänger vielleicht auch seid, aber Berufserfahrung habt in dem Bereich, denkt an Klaneo.
Diese Woche bei uns im OMR-Kosmos gar nicht so viel los. Wir sind mit der ganzen Firma auf Klassenfahrt, früher hieß es Betriebsausflug, gefahren. Und zwar in ein Internat hier in Schleswig-Holstein, das leer steht, weil die ganzen Schüler alle in Sommerferien sind. Also haben wir das Internat mit dann Caterer und unseren ganzen, wir haben einen Bus dabei und machen hier unsere Musik und Grillen und Sport und in so einem See. Und ja, ein paar Freunde des Hauses sind auch dabei. Unter anderem halt Paul Schrader, mit dem ich jetzt hier die Chance direkt ergreife, nach einem langen Abend mit Schwimmen zu einem künstlichen Insel und so noch einen Podcast zu machen. Also ihr merkt schon, das ist so ein bisschen so die Lage hier. Eine Sache ist allerdings ganz witzig und die will ich ja so ein bisschen hier mal weiterverfolgen und erzählen, weil es gutes Story-Material ist. Und zwar haben wir jetzt gerade letzte Woche Netflix verklagt. Das kam so, dass ich die Doku gesehen habe, The Great Hack, über Cambridge Analytica. Wirklich sehr empfehlenswerte Doku. Generell bin ich intensiver Netflix-Nutzer und auch großer Fan. Und dann habe ich in der Doku trotzdem, und einige haben es mir auch geschickt und so, Bilder gesehen von dem Alexander Nix, dem Gründer von Cambridge Analytica, wie der bei uns vor 2 Jahren auf der großen Bühne gesprochen hat über seine Vorgehensweise da. Und wir sind jetzt ja weder Fans davon, wir haben es einfach mal dargestellt und hatten ihn eingeladen. Und die Bilder, solche Bilder von dem gibt es halt nicht mehr. Der ist, glaube ich, auch irgendwie in Probleme geraten. Ganz generell, nicht wegen uns. Aber ja, jedenfalls hat der Netflix in diese Doku oder die Produktionsgesellschaft die Bilder eingebaut und uns nicht gefragt. Und das geht jetzt aber auch nicht richtig. Also haben wir dann gesagt, okay, mal gucken. Unsere befreundeten Anwälte bei CMS mal gefragt. Und die haben gesagt, okay, ganz klar, könnt ihr klagen auf Unterlassung. Und dann müssen wir es eigentlich stoppen oder euch irgendwelche nachträglichen Gebühren zahlen. Jetzt haben wir mal, fordern wir gerade, um es mal offen zu legen, hier 8.000 Euro von denen. Ist jetzt auch nicht so viel. Ich vermute, die werden uns das lieber zahlen, als die Doku zu stoppen. Ich vermute auch, ehrlicherweise, die wenigsten dort bei Netflix werden das mitbekommen. Der Reed Hastings sicherlich nicht, der Chef. Und wir hoffen ja auch, dass der eines Tages mal bei uns auftritt oder dass wir generell mit Netflix noch näher zusammenarbeiten können. Also wir bleiben Fans, aber wir wollten trotzdem auch so ausprobieren, wie sowas läuft. Und also haben wir gedacht, okay, das probieren wir jetzt auch mal aus. Und wir meinen es nicht böse, aber wir wollen jetzt mal gucken, was bei rauskommt und wie das läuft, wenn man so die Giganten der Szene darauf aufmerksam macht, dass man so Bilder nicht einfach nehmen darf. Eigentlich, ne, glaube ich. Und schauen wir mal. Also ich werde es hier gerne weitererzählen, wie es läuft. Ansonsten, ja, jetzt direkt rein ins Gespräch, das ich jetzt gerade aufgenommen habe. Samstagvormittag hier im schönen Schloss Rohlsdorf mit Paul Schrader. Auf geht's.
Was? Herzlich willkommen, Paul Schrader.
Hi.
Paul ist eigentlich mittlerweile, muss man sagen, im Hauptjob Maler, ne?
Genau, also 100% wird gemalt und sonst gibt's nichts.
Wie lange machst du das schon?
Seit 2012 auf den großen Formaten und genau, also jetzt lass mich rechnen, 6,5 Jahre irgendwie so.
Und die Geschichte ist so, dass du warst vorher, das ist ungewöhnlich, wirklich ganz klassisch Anwalt.
Genau, ich habe, also wenn man ganz von vorne anfängt, habe immer viel gezeichnet, habe mit 12 angefangen zu sprühen bis so zum Abi, hatte Kunstleistungskurs habe dann aber Jura studiert. So irgendwie, ne, um was vermeintlich Vernünftiges zu machen hätte eigentlich gerne Kunst studiert. Das Jurastudium war dann relativ lang, also mit erstem Examen, Doktorarbeit, zweitem Examen. Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten als Rechtsanwalt, das war auch 2012, habe ich direkt auch wieder angefangen zu malen. Ich habe mir einfach Leinwände gekauft und genau, wieder gemalt. Und dann kam das eigentlich so, war nie geplant oder beabsichtigt, dass ein Freund zu mir kam und sagte so, das gefällt mir irgendwie, kann ich das haben? Und dann habe ich das erste Bild verschenkt, das zweite Bild auch. Und beim dritten Bild habe ich gesagt, Jungs, so viel kann ich jetzt nicht malen. Und dann sagt er, ja, ich hätte es gerne, ich habe eigentlich keine Ahnung von Kunst, aber es gefällt mir. Was ist jetzt davon? 500 Euro. Da dachte ich, super geil, ja, okay, klar. Und dann bin ich relativ schnell in meine erste Galeristin reingerannt. Die habe ich kennengelernt auf einer Vernissage und die stand dann am nächsten Tag bei mir im Studio und sagte, oder es war noch gar kein Studio, also sie stand bei mir zu Hause und die sagte dann, wie schnell kannst du eine Ausstellung vorbereiten, und die war irgendwie begeistert und dann haben wir zusammen eine Ausstellung gemacht und dann ging das relativ schnell weiter.
Also du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, du bist auch noch promovierter Jurist. Das muss man nochmal der Forschungskette erzählen.
Genau, für mich ist das immer so normal, aber ja, genau.
Es ist ja schon auch innerhalb der Juristen, ist ja auch nicht jeder. Und dann hast du bei einer Top-Kanzlei, die man dem Namen nach kennt, wenn man sich ein bisschen für Wirtschaft oder Jura und so interessiert, dann.
Genau, eine große englische Kanzlei war das in Hamburg und Jungs und Mädels
da. Also schon eine richtig fertige Jurakarriere, jetzt nicht irgendwie so da irgendwie Feldwald und Wiesen, Anwalt irgendwie mit einem Examen, whatever.
Also schon genau. Also ich habe im amerikanischen und europäischen Kartellrecht promoviert, dann bei ich nenne jetzt den Namen nicht, aber eine größere britische Kanzlei, 6,5 Jahre da gearbeitet und ja, das.
Und jetzt sag mal vielleicht, also um das einmal sauber abzuschließen, du bist jetzt auch nicht, weil man das ja auch mal glaubt, irgendwie vielleicht die Eltern sind irgendwie Künstler oder schwerreiche Leute, die dann ihrem Sohn jetzt ein Hobby finanzieren, sondern das ist deine Eltern, hast du gestern erzählt, sind, glaube ich, Lehrer oder so.
Genau, meine Eltern sind beide Lehrer, also war alles immer gut, ne? Aber es war nie so, dass man jetzt sagen kann, man ist total abgesichert und kann machen, was man will und muss kein Geld verdienen. Das war so der dritte Weg, also entweder bist du als Künstler mit ganz wenig zufrieden, falls es nicht klappen sollte. Und dann der zweite Weg ist halt, die Eltern finanzieren dein Hobby oder du guckst halt, dass du selber irgendwie Geld verdienst.
Dann lass uns mal, weil das jetzt ja irgendwie kein sehr visuelles Medium ist, so ein Podcast, kurz ein bisschen beschreiben. Ich meine, man kann dir ja bei Instagram folgen, Paul Schrader. Aber so die dann Bilder aussehen, die sind ja schon recht groß und du malst jetzt ja nicht irgendwie so die Windmühle oder so, weiß ich nicht, sondern du malst ja wirklich, sagen wir mal, sehr abstrakt, kann man sagen, oder?
Genau, also ich versuche, oder in der Kunst gibt es, finde ich, immer so zwei Schienen, die so die Außenkanten markieren. Das ist irgendwie einmal das Konzeptionelle und dann das Sinnliche und dazwischen dann ganz viel, also ganz viel an Mixen. Und mich haben immer die Bilder interessiert, wenn ich auf einer Messe war oder im Museum oder auf einer Ausstellung, die mich so berühren. Also ich bleibe davor stehen und bin einfach gecatcht von denen und berühren mich als Betrachter für so einen Moment auf eine sinnliche Weise, auf dieser Gefühlsebene. Und das versuche ich mit meinen Bildern eigentlich auch, diesen Moment zu kreieren zwischen Betrachter und Bild oder Kunstwerk, dass die Leute einmal wow sagen, davor stehen und so ein bisschen aus unserer schnellen Realität stehen bleiben und rausgenommen werden.
Aber das sind auch die Bilder, wo jetzt, ich bin jetzt Kunstlaie, wo dann Leute sagen, boah, das könnte ich doch auch. So ein paar Farbkleckse, wie das könnte ich doch auch. Das ist ja schon die Kategorie, ne?
Ja, ja, total. Also hört man ganz, ganz oft. Dann kann man nur sagen, ja, dann mach doch, go. Ja. Das ist ja auch das Schöne an der Kunst. Also du brauchst kein Staatsexamen, um da irgendwie loszulegen, sondern du brauchst eine Leinwand, ein bisschen Farbe, alles relativ schnell zu besorgen und dann go.
Aber so eine Galeristin, die ja, wie du gerade sagtest, schon entscheidend war für deine Karriere, die hat dann sofort erkannt, okay, der Typ hat da irgendwie eine Tiefe in diesen Bildern und der ist irgendwie real, sodass sie sofort Lust hatte, mit dir eine Ausstellung zu machen.
Genau, ich glaube, du brauchst dann einmal ganz viel Glück und diese Leidenschaft. Also ich habe zum Beispiel nie gemalt, um ein Bild zu verkaufen, sondern es wurde mich mal im Interview gefragt, was würdest du denn machen, wenn du jetzt keine Bilder mehr verkaufen würdest? Würdest du dann weitermalen? Da habe ich gesagt, ja klar, ich habe auch damals angefangen zu malen oder auch als Kind, das ist vielleicht das Beste, zu sprühen, doch nicht, weil ich irgendwie das irgendwie verkaufen wollte später mal, sondern weil du diesen inner Drive hast, also so einen Antrieb, der dich dazu bringt, das zu machen. Und wenn das dann am Ende, und das finde ich so überraschend, andere Leute auch noch gut finden, super cooles Kompliment. Und wenn jemand dir ein Bild abkauft, ist das natürlich auch super schön. Und ich bin auch gar keiner, der sagt, das Geld finde ich total scheiße, das gefällt mir nicht. Aber darum geht es nicht. Also es geht um das Machen, um das Schaffen von den Bildern und um das Malen.
Hast du eigentlich früher, weil ich auch selber so eine Jugend hatte mit einer gewissen Nähe zu Graffiti und so, hattest du dann auch, warst du dann auch in so einer Crew und hast dann auch so irgendwelche illegalen Bilder gemalt oder warst du immer mehr so dann irgendwie auf irgendwelchen Flächen, wo man wusste, ja, da kann man am Jugendhaus, da ist jetzt alles okay?
Nee, wir waren tatsächlich, ich und ein Freund, und da gab es noch ein paar mehr, aber wir haben uns dann immer verabredet und gesagt, ich schlafe bei ihm, also das habe ich meiner Mutter erzählt und er hat seiner Mutter erzählt, dass er bei mir schlafen würde. Haben uns vom Balkon abgeseilt und sind dann losgegangen, also als kleine Kinder, mit diesen riesen Rucksäcken voller Dosen. Und
S-Bahn gemalt und sowas?
Ein bisschen in die Büsche da an der S-Bahn und dann haben wir im Keller geschlafen am Ende, weil wir ja nicht wieder zurück konnten. Aber das war mega cool, also das hat riesen Spaß
gemacht. Aber auch so Trains wirklich und sowas?
Also nie so ein Whole Train, aber schön an die Züge natürlich getaggt.
Ich will nicht weiter ins Detail gehen, vielleicht ist es noch nicht verjährt.
doch.
Weißt du natürlich als Anwalt. Okay, aber wie ging es denn weiter? Also du hast jetzt irgendwie, oder bist dabei ja auch, eine Marke aufzubauen, also Paul Schrader, kennt der eine oder andere jetzt, wenn man das so beobachtet, bei uns auf der Messe wurden auch Bilder von dir gekauft. Du arbeitest mit großen Labels zusammen, die sozusagen so Kollabos machen, wo du als Künstler bist und sie mit ihrem, sagen wir mal, Getränken oder Klamotten oder sowas. Aber wie baust du jetzt gerade eine Marke auf? Und vielleicht auch direkt die Frage, was kosten Bilder von dir heutzutage?
Genau, also zur ersten Frage, ich weiß es nicht. Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Es ist keine geplante Strategie dahinter, und es wundert mich selber, wie was für einen Impact das mittlerweile teilweise hat, jedenfalls, und was für Querverbindungen dann immer da sind, von denen man gar nichts weiß. Also wenn dann irgendwie mir jemand erzählt, ich habe da was gehört, letztens hat mir ein Freund erzählt, die sind auf einen Zug gefahren und dann saßen vor ihm zwei Leute und haben sich über mich unterhalten, also Wildfremde, und das finde ich dann schon irgendwie stark oder beängstigend oder wie auch, also auf jeden Fall nicht ganz normal. Aber ein Plan, um das aufzubauen, gibt es nicht. Also ich mache wirklich das, worauf ich Lust habe, und dann sagen auch ganz viele, das kannst du jetzt nicht machen und das ist zu viel und mach das anders. Und ich denke mir, nee, warum? Also hau das halt bei Instagram rein und gut ist.
Also Instagram ist für dich schon ein wichtiger Kanal?
Instagram ist ein wichtiger Kanal, genau. Also du hattest ja früher die Galerien, die so dein Schaufenster waren, also ich sag immer, du kannst das schönste Bild haben oder das beste Bild haben. Es hängt in deinem Studio, keiner sieht's, dann gibt's es quasi nicht. Und das ist ein Medium, was dir so ein riesen Schaufenster bietet. Und die Leute sehen das da, schreiben vielleicht eine E-Mail, wo kann ich das kaufen, wie teuer ist das, kann ich mal im Studio vorbeikommen, wann ist die nächste Ausstellung? Also du kommst, es ist nicht so eindimensional, wie früher Fernsehen war, weißt du, wenn du irgendwie eine Werbung gesehen hast, saß du in deinem Sessel und konntest es nicht weitermachen, sondern du kannst mit den Leuten interagieren. Schreiben Kommentare, du antwortest da drauf, also ich mache meistens irgendwelche Smileys da, bin da jetzt auch nicht so der große Schreiber. Aber das ist witzig, weil du mit Leuten in Kontakt kommst und dann, wenn du eine Ausstellung machst, kannst du deine, ich weiß gar nicht, wie du das nennst, Audience da eigentlich ins richtige Leben bringen. Das ist total faszinierend, weil du bist eben nicht nur online da, sondern kriegst es hin, dass Leute dann auf eine Veranstaltung kommen und sich wahnsinnig freuen, die Bilder dann in echt zu sehen.
Und was soll man nochmal zusammenkommen, alle? Die Hörer sind wahrscheinlich wirklich neugierig. Ist ja in dem Metier die besondere Frage. Was muss man jetzt heutzutage in die Hand nehmen, wenn man ein Bild von dir kaufen möchte?
Also es fängt so ab 10.000, 11.000 Euro an für die kleineren Formate und geht so bis 25.000, 30.000 für die 3 Meter Bilder.
Und an denen musst du dann aber auch länger arbeiten, im Sinne von, da malst du schon zum Teil auch mal ein paar Wochen dran?
Genau, ja, also das ist so, in der Regel 6 Wochen dauert ein Bild. Okay. Also das eine schneller, das andere langsamer. Manche dauern auch irgendwie 2 Jahre, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann stelle ich die in die Ecke und braucht so ein bisschen, bis da wieder der Fokus drauf kommt. Also es ist nicht 2 Jahre Arbeitszeit da drin, 24/7. Aber von der nackten Leinwand bis im Rahmen in der Galerie hängen, kann das schon sein.
Und logische nächste Frage, du verkaufst dann auch schon im Jahr jetzt mehr als ein Bild, nehme ich an.
Ja, 2.
Nein. Also da ist schon richtig sozusagen Menge da.
Ich schaffe nicht mehr natürlicherweise als 20 Bilder im Jahr.
Zu malen, genau.
Ja. Das ist so die Grenze, die sind eigentlich in der Regel auch alle verkauft. Also es ist meistens ausverkauft. Oder ich versuche immer eine Ausstellung vorzubereiten. Wir machen jetzt was in Köln zusammen.
Genau, bei unserer Aftershow-Party nehmen wir dich mit sozusagen.
Genau, zeigen. Und das macht mir jetzt natürlich schon ein ungutes Gefühl, weil der Termin immer schneller kommt. Und ich habe natürlich Sachen jetzt zu Hause im Studio, die dafür geplant sind, aber dann kommen die Anfragen und dann weißt du nicht, wenn ich es jetzt verkaufe, ist es natürlich super, aber dann habe ich nichts mehr zum Ausstellen. Ja, das ist immer so das Dilemma, aber es ist ein schönes.
Und du musst noch mal ein bisschen beschreiben, weil ich beobachte, dass du auch sehr viel mit Brands arbeitest. Also habe ich ja gerade schon erzählt, mit Marken, die sozusagen ihre eigene Story oder ihr Storytelling, ihre Marke anreichern, indem sie mit dir Kollaborationen machen. Beschreib das mal so ein bisschen.
Genau, das ist natürlich immer ganz verlockend. Irgendwie, wenn die mit Geld locken, da kann man ja ganz ehrlich sein. Das versuche ich eigentlich nicht mehr zu machen oder das will ich nicht mehr machen, sondern ich will nur noch das machen, worauf ich Lust habe, aus einer künstlerischen Perspektive. Also ich will das noch gar nicht verraten, worüber wir da gestern gesprochen haben für nächstes Jahr. Das wird, glaube ich, ganz stark. Dann gibt es eine Sache, ja, ich weiß gar nicht, wie detailliert ich jetzt werden darf, aber es gibt so 2, 3 Sachen, da habe ich richtig Bock drauf und die werden richtig cool. Und den Rest oder den großen Rest, also so commercialige Sachen, stelle ich halt ein.
Okay, aber hast du schon auch gemacht, hat dir am Anfang auch geholfen? Weil ich meine, so Brands haben ja auch irgendwie Audience oder haben ja auch Following zum Teil.
Total, genau. Wenn du so eine Marke mit einer großen Strahlkraft hast, wie, also ich sag jetzt mal, ist ja auch kein Geheimnis, steht da im Dings drin, wie Louis Vuitton oder so, dann ist das natürlich mega cool. Die haben mit der Fondation Louis Vuitton in Paris so eine der bedeutendsten Kunstsammlungen, finde ich jedenfalls in Europa. Warst du mal da in Paris, diesem Garibau? Das ist einfach unfassbar cool. Und
und die haben dann schon mit dir auch dich angefragt oder so?
Genau, so konkret ist es nicht, aber wir sind im Gespräch. Also es gibt noch nichts Konkretes, aber das könnte, glaube ich, ganz cool werden.
Und welche Rolle spielen für dich so Kunstmessen? Ich habe jetzt, oder du hast erzählt, du warst dieses Jahr zum ersten Mal als Aussteller oder als Künstler, wie sagt man denn dazu, auf der Art Basel, was ja so eine relativ bekannte Messe ist?
Genau, also das wäre cool. Ich war mit Jasper da und wir haben mal so ein bisschen, oder ich habe Jasper mal so ein bisschen an die Hand genommen, Caro war auch dabei und wir sind da so ein bisschen rübergeschlendert und ich glaube, ich war 4 Tage jetzt da. Das ist, finde ich, ich habe damals in Freiburg Jura studiert und war deshalb immer sowieso da, das ist eine halbe Stunde entfernt mit dem Zug. Und die Art Basel ist halt so die coolste Kunstmesse der Welt, weil du siehst einfach alte Meister, du siehst das Allerneueste, du hast unten diese Unlimited, das ist eine Riesenhalle ohne Messestände, sondern da sind die Objekte, die nicht auf Messestände passen, weil die einfach zu groß sind. Da war zum Beispiel von einem Künstler so ein Raum nachgebaut, der so ein bisschen ähnlich aussah wie die saudi-arabische Botschaft in Istanbul, wo der Khashoggi ermordet wurde. Und da war einfach nur eine Metallliege drin. Du bist da reingekommen, warst alleine, warst eine Minute in diesem Raum eingeschlossen und hast dieses beklemmende Gefühl irgendwie gekriegt, was da passiert ist, ohne dass da mehr war. Also das war nur dieser Raum mit der Metallliege und so Polster an den Wänden wie so eine Gummizelle so ein bisschen. Und dann bist du nach einer Minute irgendwie doch verändert rausgekommen. Also,
aber sag nochmal, das heißt selber, du warst dann da und hast dich da mehr connected und jetzt nichts verkauft oder so?
Nee, genau. Ich habe da als ganz normaler Gast irgendwie geguckt.
Okay. Aber die Quadratmeter dort kaufen halt Galeristen, die da eigentlich den Space kaufen, sozusagen.
Genau, die
nicht mieten. Nicht Künstler selber.
Nee, die mieten die Galeristen die Flächen und kommen auch von überall aus der Welt irgendwie da angeflogen. Und also du kriegst eine ganz breite Masse oder ein ganz breites Spektrum, Masse will ich gar nicht sagen, an Kunst da auf den 5, 6 Tagen.
Hinweis auf Clark, ein deutsches oder das deutsche InsurTech, kann man vielleicht sagen. InsurTech ist ein digitales Unternehmen im Versicherungsbereich, noch gar nicht so alt, 4 Jahre lang im Markt, aber schon 150.000 Kunden, also scheinbar sehr erfolgreich. Auch 35 Millionen in der letzten Finanzierungsrunde bekommen die Kollegen von Clark. Auch das deutet auf ein sinnvolles Produkt hin. Was genau machen sie eigentlich? Sie bieten euch an, eure bestehenden Versicherungen zu überprüfen oder halt gegebenenfalls neue auszuwählen, mit Hilfe von einem Algorithmus, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das Ganze muss man, glaube ich, mal gesehen haben, um es zu verstehen. Am besten, ihr geht auf clark.de oder ladet die Clark-App runter und probiert das mal aus. Es gibt sogar das Angebot, wenn ihr zwei Versicherungen von euch dort eintragt und euch registriert, die dann überprüft werden, dann bekommt ihr als Dankeschön oder als Goodie für dieses Trial, bekommt ihr einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro. Mit dem Code OMR30. Also Clark ist wirklich intensiv dabei, euch zu überzeugen, endlich mal das Ding auszuprobieren und zu verstehen, wie hilfreich das sein kann. Ich glaube, der Hinweis hier macht sehr viel Sinn. Probiert Clark aus, entweder als App oder als Website. Auf geht's.
Wie kriegst du denn, du noch mal zu verstehen, auch jetzt irgendwie 20 Bilder, da musst du ja irgendwie eine gewisse Reichweite haben, wenn man so jetzt wirklich mal in Marketing denkt. Mhm. Es müssen ja zigtausende von Leuten die Bilder sehen, damit dann jemand, einer sagt, okay, ich kaufe was. Weil es ist ja eine Conversion-Rate, wie man im Marketing sagt, das ist ja bei Kunst jetzt nicht irgendwie 2% oder 3, sondern also das im Sinne von, dass jeder Dritte, der vorbei, also jeder Dritte von 100 dann kauft. Und es kauft ja wahrscheinlich jeder, weiß nicht, Hunderttausendste, der das sieht, hat das Geld, hat die Möglichkeit, ob das zu kaufen.
Ja, das stimmt. Also die Zielgruppe ist relativ spitz, was schade ist. Also die wird natürlich auch immer spitzer, umso gefragter die Bilder sind, umso höher gehen die Preise. Umso mehr Leute haben dann eigentlich nicht mehr die Möglichkeit. Also was total schade ist, weil viele schreiben mir, die sagen, ich bin Student, ich finde die Bilder total cool und wie teuer sind die? Und dann schreibe ich das ganz, ganz neutral. Und dann sagen die, ja, dann muss ich noch irgendwie ein paar Jahre sparen. Das ist natürlich schade, aber dafür mache ich halt auch die Ausstellung, wo wirklich jeder willkommen ist. Also vom 15-Jährigen bis
zum. Wo machst du die?
Jetzt die nächsten sind für Hamburg, Berlin und München geplant. Für jetzt
in Galerien?
Nee, wir machen das so. Wir haben ein neues Konzept oder ich habe ein anderes Konzept. Ein Freund von mir, der damals mit das Loki gegründet hatte, sagte mal irgendwie auf einer Messe, kam der zu mir und sagte, ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie lass doch mal was Cooleres machen und lass doch mal eine Party machen. Und dann meinte ich, ja, Party und Kunst, das passt vielleicht nicht so richtig gut zusammen. Und dann haben wir das aber ein bisschen weiterverfolgt und gesagt, okay, wir mieten uns einen White Cube und machen da irgendwie die Türen ab 14 Uhr auf, also am Mittag. Und jeder kann ganz in Ruhe Kunst gucken und ab 19 Uhr geht irgendwie die Bar auf. Und dann hat Erkan aufgelegt, den du auch gut kennst, der heute hier auch ist. Und dann am Anfang so ganz, ganz chillig und am Ende hatten wir bis 4 Uhr nachts eine Party. Und war eigentlich eine schöne Mischung. Genau, da wird auch was verkauft. Dann vor allem auch im Nachgang. Also Kunst ist so ein bisschen wie ein Auto kaufen, finde ich immer ein ganz guter Vergleich. Du kaufst das nicht sofort. Kunst tut immer weh, das ist das Letzte, was du brauchst. Komischerweise ist das, was ganz viele Leute, wenn sie dann irgendwie vermeintlich alles haben, kaufen wollen und anfangen zu sammeln oder schon lange sammeln. Aber Kunst braucht immer ein bisschen Zeit auch zum Verkaufen. Oder zum Kaufen. Also du fährst so ein Auto ja auch mal Probefahrt.
Langer Customer Journey, würde man sagen.
Genau, genau. Guckst dir dann vielleicht verschiedene Sachen an, guckst nochmal in andere Galerien. Das weiß ich gar nicht, wie das bei den Leuten ist, die bei mir kaufen. Aber jedenfalls hast du eine Veranstaltung, da verkaufst du ein paar Sachen und dann im Nachgang hast du die Idee so ein bisschen gepflanzt und dann im Nachgang kommen noch viele Leute im Studio vorbei. Und wir haben es eben so gesagt, ich war 2016 im Sommer in London mit einer Freundin, die bei der Pace Gallery arbeitet. Die hat mich ganz oft irgendwohin mitgenommen und ich fand die Ausstellung oder eine Vernissage dann in so einer klassischen Londoner Galerie war eigentlich immer relativ langweilig, weil du dann kriegst ein Glas Champagner, die Leute sind am Tuscheln, man steht da relativ steif rum und ich dachte irgendwie, Kunst ist lebendiger, also man kann damit mehr machen und man kann das irgendwie diesen Rahmen, in dem Kunst präsentiert wird, verändern. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du dadurch auf einem Abend oder einem Wochenende, letztes Mal hatte ich mit Olaf Hayek, ein Freund von mir, ein Künstler aus Berlin, Ausstellung in Hamburg im März war das. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen einmal Freitag eine Vernissage und am Samstag ganz normal mittags auf und abends nochmal, ich will gar nicht sagen eine Party, aber Digitalism hat aufgelegt, Erkan hat aufgelegt, wir hatten gute Drinks und das war auf 2 Tage sozusagen verteilt. Und wenn du das machst, dann hast du natürlich eine ganz andere Stimmung in der Galerie, als wenn du eine Galerie hast, die jetzt 4 Wochen eine Einzelausstellung macht und am Mittwochmittag kommt da mal einer vorbei. Also das ist dann relativ unspannend, finde ich. Sondern du rahmst die Bilder und tust sie dann eigentlich in noch einen größeren Rahmen. Also du baust was da drumrum, was irgendwie so ein Vibe hat oder ein Gefühl kreiert, also eine Stimmung kreiert.
Aber also was man bei dir auch beobachten kann, oder ist, dass du generell auch Reichweite aufbaust digital. Also du hast irgendwie, eine Rolle spielt die Galerie, aber du machst zumindest, wenn man das so beobachtet, sehr viel Kooperation mit Influencern. Auch mit, sagen wir mal hier, hast du gerade schon gesagt, sehr, sehr großen Accounts aus Deutschland. Ist das eine Strategie? Ist das Zufall? Ist das einfach so dein Leben? Oder wie ergibt sich sowas?
Ja, das ist, also ich würde das gar nicht als Kooperation bezeichnen, das ist einfach Zufall. Also Caro kam zum Beispiel vorbei.
Caro Dauer ist das?
Genau, genau.
Eine der größten deutschen Influencerinnen, so mit Millionen Followern, ne?
Genau, und die kam auf einer Ausstellung da im März vorbei mit Olaf Hayek und wir haben uns gut verstanden, ein bisschen hin und her geschrieben und ich hatte dann Essen gemacht für alle Leute, die da mitgeholfen haben, also Digitalism war da, die Fotografen, die den Katalog gemacht haben, waren da, die Leute, die das organisiert haben, waren da. Also wir waren so 8, 9 Leute und die sagte, Caro, komm doch vorbei, wenn du willst. Und dann kamen die und das war total nett. Also es ist eher so eine Art, also ist eine Freundschaft eigentlich und gar nicht, dass wir sagen, Caro, das würde jetzt krass gut passen. Ich habe sie auch nicht gefragt, ob sie irgendwas posten würde oder so. Das hat sie so gemacht. Das ist, oder mit Liberta jetzt das letzte.
Liberta ist auch eine Influencerin?
Genau. Und ich war mit Linda verabredet, das ist eine Fotografin und eigentlich nur zum Essen. Und sie sagte, dann wollen wir nicht mal irgendwie Fotos machen. Und ich sagte, ja, ich mache eigentlich immer super langweilige Fotos mit dem Handy, fotografiere den Bilder ab, dann hast du immer dieselbe Einstellung. Und wir sagten dann, okay, lass uns doch mal gucken, ob wir eine Szene davor kreieren können und die Bilder einfach im Hintergrund haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wen nehmen wir denn dafür? Komm, wir rufen mal Liberta an. Haben Liberta angerufen, die meinte, ja, ich habe nächsten Mittwoch Zeit, geil, lass machen. Und dann hat irgendwie die PR-Agentur von Dior davon Wind gekriegt, hat gefragt, können wir euch da ausstatten? Und so kam das. Also es war auch wieder völlig ungeplant und aber total lustig.
Aber es ist dann schon irgendwie ein Vorteil, in dieser Szene zu leben, wo man solche Kontakte hat und wo solche Leute mehr oder weniger in ihrem Leben deine Kunst präsentieren.
Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Riesenglück, aber null geplant und ja, das, was ich vorhin gesagt habe am Anfang, also mit du rennst in die erste Galeristin rein, irgendwie ergibt sich das alles so, ich weiß gar nicht wie.
Aber weil dein eigener Account ist, du hast jetzt ein paar tausend Follower.
Ja, ist nicht so, ist relativ überschaubar.
Genau, jetzt im Vergleich zu den Millionen-Accounts oder so, ist es ja super klein. Ne?
Ja, wobei ich überhaupt gar nicht weiß, was das für einen Impact hat. Also das, so als Caro auf der Ausstellung war, waren es, glaube ich, 1000 Follower mehr danach. Das ging relativ schnell, das war super messbar. Also das hast du gesehen. Ansonsten macht man ja so viel und du weißt gar nicht, was du machst, was welche Auswirkungen hat. Also du kriegst die Korrelation da nicht.
Ne, also ich kenne jetzt zum Beispiel Caro Dauers Followership nicht genau, aber ich würde mich jetzt auch wundern, wenn da so viele Leute darunter sind, obwohl es sehr viele sind, die jetzt im Zigtausende-Bereich Kunst kaufen würden.
Ja, man ahnt es immer gar nicht. Also ich gehe ja nie zu Leuten hin und frage sie, ob sie ein Bild kaufen wollen, sondern ich kriege irgendwie so 4, 5 Mal die Woche eine E-Mail und ja, was kosten die Bilder? Wo kann ich die anschauen? Finde die irgendwie cool? Kann ich mal vorbeikommen und dann sind 80% der Leute, wenn man dann sagt, ja klar, komm vorbei und dann sind die im Studio und erfahren dann die Preise und dann sagen sie, ja, finde ich cool, aber ist mir eigentlich zu teuer, habe ich nicht oder habe ich, aber will ich dafür nicht ausgeben, das ist mir zu viel. Das sind so 80% und 20% oder vielleicht sogar weniger, vielleicht sind es nur 10%, sagen dann, ja cool, ist genau das, was ich suche, möchte ich haben. Also die.
Also bist du manchmal schon überrascht, wer dann auf einmal sagt, ich hole mal jetzt irgendwie 10.000 Euro raus?
Total. Also da gibt es echt mehr Leute, als man denkt.
Okay.
Also erstaunt mich immer so als ganz normalen Menschen, würde ich immer sagen.
Und wie, also du bist ja schon so ein bisschen so eine, bewusst jetzt in dem klassischen Kunstbetrieb, so ein fährst du so einen anderen Angang. Also wie sehen dich jetzt
klassische, sagen wir mal, Kunstbeobachter, Feuilleton-Reporter oder Journalisten, bist du da so ein bisschen so ein Typ, ist das trotzdem kredibel?
Ja, also das gibt zwei Meinungen. Also einmal arbeite ich ganz, oder was ich arbeite, aber ich treffe ganz viele Leute aus den Bereichen, die du gerade erwähnt hast, die das total cool finden. Dann gibt es aber auch, also ich habe mit einer Berliner Galerie letztens geredet, die habe ich in Basel getroffen. Der war so ein bisschen pikiert, der sagte, nee, das kannst du nicht selber verkaufen, das macht man nicht. Der sieht natürlich so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen, weil wenn du jetzt als Galerist einen Künstler hast, den Leute anschreiben können, die kommen im Studio vorbei, dann bist du als Galerist eigentlich überflüssig.
Ne? Also bist du unsere häufige hier gehörte Story ist Direct-to-Consumer-Brand. Du bist sozusagen auch eine Direct-to-Consumer-Brand.
Das ist so.
Dass man direkt bei dir kaufen kann sozusagen.
Genau, also du kaufst es nicht. Ich verkaufe nichts online. Also ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Ich glaube, Prints kannst du ganz gut online verkaufen, die sozusagen so bis zu einer Schwelle von vielleicht 5.000 Euro oder so. Das ist immer das, was ich höre. Funktioniert, du hast dann auch ein Widerrufsrecht. Also stell dir mal vor, du kriegst so ein 3-Meter-Bild im Paket und sagst dann, ach, nee, gefällt mir doch nicht, schicke ich wieder zurück. Das funktioniert so nicht. Die Leute würden das, glaube ich, auch gar nicht kaufen, weil die müssen das schon mal auf einer Vernissage gesehen haben oder einer Ausstellung und kommen dann nochmal im Studio vorbei. Also wie das Auto, das kaufst du irgendwie auch nicht online. Mhm. Wobei du das, glaube ich, bei Tesla schon kannst.
Ne? Ja, es nimmt zu. Ich glaube, es nimmt zu.
Und also mal gucken, was die Zukunft bereithält. Das mag sich ja noch verändern. Aber ich mag es so gerne, diese ganzen, also vielleicht ist die klassische Galerie natürlich auch für den Künstler, der sagt, ich will mit der Außenwelt gar nichts zu tun haben und das soll mal jemand anders machen, der soll für mich reden, da ist das natürlich nach wie vor das richtige Modell.
Aber ich habe es ein bisschen verfolgt, also es gibt jetzt Artikel über dich in der Welt oder in, das kann man bei Google halt relativ schnell finden,
ja.
Aber gibt es auch so in klassischen Kunst Portalen, Zeitschriften, die auch so dich sozusagen jetzt als krediblen Künstler porträtieren? Oder ist das mehr, dass die dann mal sagen, das ist so eine Art neuer Kunstvogel, der da irgendwas macht? So,
Das weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall mit Meet Pablo, das ist ein Kunstmagazin, jetzt eine Galerie oder eine Studio-Reportage. Genau das, was du erzählt hast von der Welt, den ersten Artikel, der war eigentlich ganz cool. Der hat es auch cool auf den Punkt gebracht. Der ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, wann er rauskam. Weihnachten 2017 ja. Oder so. Ne? Und ich war mit Jasper Ramm von euch auf der Art Basel und der sagte, dann komm doch mal mit zu Vitra. Und da war ein Vortrag von der CEO, ich habe den Namen leider vergessen, von Vitra. Und jedenfalls mit Virgil Abloh, die hatten ein Projekt gemacht zu so einer Vision 2035. Und jedenfalls Virgil saß da auf der Bühne, er ist der Chefdesigner von Louis Vuitton und Off-White und war früher Stylist von Kanye West. Und sagte eigentlich, ist relativ unwahrscheinlich, dass ich hier bei Vitra auf der Bühne sitze und euch was erzähle, weil ich komme irgendwie aus Chicago. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber was er gesagt hat, das fand ich super interessant und das spiegelt so oft diese Geschichten, die ja nicht nur mir passieren, sondern heute so oft ja zu hören sind. Sagte, ich habe eigentlich alles, was ich gemacht habe, war für Kids und wenn die Kids das cool finden und die 14- bis 17-Jährigen haben einfach so eine Macht durch dieses online verfügbar, die sind halt die Generation, die da irgendwie bei Instagram den Ton angibt oder immer mehr jedenfalls und die hatten diese Macht, ihn da hochzuspülen und zu sagen, das finden wir cool, das wollen wir sehen und eigentlich, ich habe ja am Anfang gesagt, bei mir gibt es gar keine Strategie oder sonst wie was, sondern ich mache das, worauf ich Lust habe und wenn das dann andere cool finden, dann umso schöner.
Aber denkst du manchmal, dass es auch eine Situation geben könnte, wo du wieder zurück in den Anwaltsberuf wechseln musst vielleicht?
Nee, glaube ich nicht. Irgendwie, also das soll ich jetzt gar nicht doof anhören, aber irgendwie haben die Bilder, ich weiß nicht, ich kann da irgendwas, was Leute offensichtlich fasziniert, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also ich arbeite super gerne als Rechtsanwalt. Also das habe ich gar nicht aufgegeben, weil ich das nicht mehr wollte, sondern weil es einfach zeitlich nicht mehr ging. Also da hätte ich auch überhaupt keine Angst vor, jetzt wieder in der Kanzlei zu sein. Eigentlich ganz im Gegenteil. Also das wäre auch schön, aber der Tag hat leider nur 24 Stunden. Und habe ich gar keine Angst vor.
Aber gibt es irgendwelche anderen Künstler, die du so beobachtest? Also in Deutschland verfolge ich so ein bisschen die Geschichte von so einem ganz jungen Leon.
Leon Löwentraut.
Löwentraut, genau, der auch so ganz enfant terrible diese Welt da so verändert, so ein bisschen und sehr stark auf sich aufmerksam macht, weil er, glaube ich, erst 16, 17 ist und so schon sehr selbstbewusst auftritt, auch offensichtlich großes Talent hat als Maler. Gibt es andere Geschichten, die du so verfolgst?
Ja, bei Leon Löwentraut, ich glaube, jetzt ist er mittlerweile schon auch 22, 23 wahrscheinlich. Der ist halt über Stefan Raab, glaube ich, damals und viel Boulevard. Das versuche ich eigentlich eher nicht zu machen. Also, dass ich in der Bild-Zeitung ein Interview geben würde oder so. Ja, aber da hat jeder ja so seinen Stil.
Hm. Aber der scheint ja auch sehr erfolgreich zu sein, ne?
Der ist, glaube ich, super erfolgreich, ja. Also in dem, was er da tut, also monetär jedenfalls.
Hm. Aber okay, aber der hat auch natürlich dieselben Themen, dass er auch, ja, man hört es so ein bisschen, dass er auch nicht irgendwie ganz unumstritten ist, ne?
Nee, genau. Also das ist, glaube ich, wenn du dich auf das Boulevard einlässt, dann geht das natürlich schnell.
Aber gibt es andere, auch in, weiß nicht, in den USA, Asien, irgendwelche Maler oder Künstler, wo du sagst, okay, abgefahren, wie die das jetzt gerade machen?
Ja, Carves ist zum Beispiel so einer. Du kennst den mit den Crossed Eyes, also die Riesenfiguren, die dann unter der Golden Gate Bridge liegen oder vom Vulkan. Das ist schon richtig abgefahren. Und das zeigt eigentlich, also das mal skaliert.
Wie heißt der? Gibt es einen Instagram-Account dazu?
Ja, also K-A-W-S, ganz easy, wie man schreibt, wie man spricht.
Okay, also kann man sich ja jeder mal angucken, wer Lust hat.
Genau.
K-A-W-S, das ist der, auch ein Künstler sozusagen, der jetzt...
Ja, der zeigt halt eigentlich, wie man es vielleicht auch machen kann, im Gegensatz zu
Es anderen. Gibt ja auch, sagen wir, DJs oder so, wo das auch so ist, ne, die sich sehr, sehr stark mittlerweile bei Instagram riesen Followership haben und darüber auch, glaube ich, unter anderem funktionieren.
Ja.
Aber du hast doch so clever gemacht, dass wenn man dich jetzt googelt und so deine Vergangenheit ist so ein bisschen getrennt, weil du hast auch jetzt quasi einen Künstlernamen dir gegeben.
Genau, ich habe den so ein bisschen zusammengebaut aus der Familie. Also ich habe einfach meinen ersten Vornamen genommen, der sonst eigentlich nicht benutzt oder ja selten benutzt wurde. Und den Nachnamen von meinem Papa. Und da war meine Oma dann ganz stolz drauf.
Aber das heißt, das ist jetzt auch mittlerweile dein normaler Name geworden?
Also es funktionieren jedenfalls beide. Ja, es funktionieren beide sehr gut. Also so mit alten Schulfreunden ist natürlich immer, bleibt es bei dem Alten.
Die werden sich auch wundern und sagen, krass, ey, der heißt jetzt anders.
Ja, genau. Die Zeit dieses Wunderns ist so ein bisschen vorbei, aber es war ganz witzig, denn irgendwann kam ein Freund von mir vorbei und sagte, ey, jetzt checke ich das erst, weil ich irgendwie bei Facebook damals noch diese zwei Seiten hatte. Checke ich das erst. Ich dachte, was machst du immer mit dem Paul Schrader? Das war ganz witzig. Und,
aber es war schon von dir und das war zumindest eine klare Entscheidung zu sagen, ich habe keinen Bock, dass ich jetzt irgendwie immer als Anwalt oder als, weiß ich nicht, gefunden werde, sondern ich brauche jetzt irgendwie da eine klare Identität.
Genau. Also das war so die Idee, ich will jetzt nicht unbedingt als Anwalt gegoogelt werden und dann hat man die Bilder dazwischen, muss das immer erklären. Jetzt ist es ganz witzig, zumindest habe ich gerade Fotografen kennengelernt, die also beim Arbeiten eigentlich und da ist so eine richtige Freundschaft entstanden und die bleiben trotzdem bei Paul. Alle Post mit Paul Schrader kommt bei mir an. Wenn mich jemand ruft, drehe ich mich natürlich um. Also das ist so.
Was steht denn im Pass drin?
Beides tatsächlich, als Künstlernamen halt eingetragen.
Okay, krass.
Hinweis auf einen anderen Podcast und zwar auf den von Audi. Wir arbeiten mit den Kollegen von Audi ja schon seit vielen Jahren auf allen möglichen Ebenen eng zusammen und seit einiger Zeit gibt es nun auch einen Podcast von Audi, der heißt Die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität und der erscheint jetzt schon in der zweiten Staffel, jeweils einmal im Monat am letzten Donnerstag. Aktuell gibt es zum Beispiel eine Folge über eine Testfahrt im Nationalpark von Namibia. Ich habe ihn noch nicht gehört, diese Folge, aber ich glaube, es könnte spannend werden, denn im Nationalpark von Namibia gibt es sicherlich nicht so viele Lademöglichkeiten für Elektroautos und ich fahre selber einen Audi e-tron. Ich weiß, dass Lademöglichkeiten gar nicht so unwichtig sind. Also, wer Lust hat reinzuhören, es gibt Die Zukunft ist elektrisch überall da, wo es Podcasts gibt, auf Apple, bei Spotify und so weiter.
Also wir haben schon darüber gesprochen, Zukunftssorgen machst du dir in dem Sinne keine. Du hast ja auch eine super, aber hättest ja zumindest eine super zweite Option. Und Strategie gibt es auch nicht, sondern du bist happy, wenn du die Bilder, die du malst, verkaufen kannst und das scheint ja so zu sein.
Ja, gar nicht so. Ich bin eigentlich nur happy, wenn ich malen kann und wenn dann jemand noch was kauft, ja, auch nicht traurig, aber das ist immer ein schönes Kompliment, aber das ist nicht das Ziel.
Wenn man, also ich, ist ja ein Business-Podcast und ich bin dann immer fasziniert, wenn ich mir anschaue, wie manche Künstler es geschafft haben, so quasi so sehr industriell, eigentlich wie eine Fabrik zu arbeiten und irgendwie einen Wahnsinnsausstoß zu haben an Kunst, wo sie selber gar nicht groß mehr beteiligt sind, außer dass sie den ganzen ihren Namen geben und irgendwie noch einmal drüber gucken, so ungefähr. Sowas wäre aber nichts für dich.
Nee, das wäre nichts für mich. Ich finde das immer das Coolste, wenn du weißt, okay, so eine Serie funktioniert zum Beispiel und dann fängst du wieder komplett neu an und ein New Yorker Galerist sagt immer zu mir, eigentlich das, was du machen musst, ist dich selber überraschen und das versuche ich immer. Das gelingt einem natürlich nicht immer, aber das ist immer so ein bisschen der Anspruch oder das Ziel, zu gucken, was kann man Neues machen und nicht die große Maschine anwerfen und das Zeug raushauen.
Und denkst du, dass die Preise für deine Bilder, ich meine, die sind jetzt schon ganz gut, das ist gerade irgendwie bei 10.000 geht's los, 60.000 wird auch schon mal bezahlt für ein Bild. Erwartest du da einfach oder gehst du davon aus, dass in 2 Jahren, wenn wir da zusammensitzen, dass du dann, wenn man dann einen Paul Schrader kaufen möchte, dann muss man mal mindestens 20.000 hinlegen oder dann ist man schon bei 100.000 für
also, ein Bild? Ja, wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt und da so Rückschlüsse zieht, dann kann das auf jeden Fall gut sein. Am Ende ist das ein Marktpreis. Also das ist der Preis, den Leute bereit sind zu zahlen. Und in einer 1-zu-1-Situation ist das vielleicht anders. Da sagt jemand, nee, das will ich nicht. Und dann hast du irgendwie einen anderen Druck. Aber wenn 100 Leute ein Bild wollen, dann setzt sich das ganz gut ab. Und jetzt bei der Million Tour Gallery die letzten 2 Jahre war immer die Versteigerung mit Christie's für einen guten Zweck. Und da sind immer für die kleinen Formate 12.000 bis 13.000 Euro aufgerufen worden. Und das ist wirklich dann die Marktlage. Also da hast du Leute, die das ersteigern. Und da hast du einmal den Markt so richtig abgebildet, wie du das dir nicht schulbuchmäßiger vorstellen kannst. Also wo ist dann der Letzte bereit, das zu zahlen?
Und Shoutout übrigens an die Müllerntor-Galerie. Ja? Auch
ja, Hamburger, die ist mega.
Sozusagen. Ja,
genau.
Ja. Okay. Aber sozusagen klassische Auktionshäuser und so, bist du da auch schon? Oder Museen, ist sowas auch für dich ein Thema?
Wir haben gerade Gespräche, kann ich gar nicht sagen mit wem, aber gibt es.
Also Museen?
Mit Kunsthallen, genau.
Mhm.
Und ja, das ist mega spannend.
Also ist das so der ultimative Ritterschlag für einen Künstler, wenn du dann in einem geilen Museum hängst?
Ja, schon wahrscheinlich, ja.
Also weil das ist noch ein Lebenstraum, ist irgendwann, keine Ahnung, ein großes Museum anruft oder so?
Ja, das wäre cool. Also das will ich gar nicht so sagen, dass ich darauf hinfieber oder so, sondern das, also wenn das kommt, dann bei mir kommt ja sowieso alles irgendwie so komisch ungefragt und glücklich auf also so glückliche Zufälle sind das ja meistens. Aber wenn das passiert, dann würde ich auf jeden Fall.
Aber das ist dann schon die oberste Stufe. Also auf der einen Seite ist es halt eben der Marktpreis für die Kunst, logischerweise. Und dann ist es irgendwie die Anerkennung durch Kuratoren in Museen. Und das zieht dann den Preis dann auch wieder nach oben. Also in dem Moment, wo dann ein großes Museum sagt, okay, den hängen wir jetzt hier aus oder den machen wir jetzt eine Ausstellung, dann geht der Preis sofort hoch.
Ich glaube, alles, was Sichtbarkeit macht, ist immer förderlich irgendwie. Und mein Prinzip ist eigentlich, ich lasse den Preis immer auf einem Level, wenn ein Bild verkauft wurde, dann wird es nochmal, also dasselbe Format, wird dann noch 2-3 Mal auf den Preis verkauft und dann geht es irgendwie 1-2.000 Euro hoch. Und so entwickelt sich der Preis.
Und das ist aber auch die Strategie deines, oder hast du einen festen Galeristen aktuell?
Ich habe 3 Galeristen, mit denen ich zusammenarbeite, immer so projektbezogen, mehr oder weniger.
Alles Deutsche?
Alles Deutsche, der eine ist in Kuala Lumpur und sitzt da und macht so ein bisschen Asien. Asien ist immer schwierig, weil einfach weit weg und logistisch. Aber jetzt hängen gerade 2 Bilder da bei der Mercedes-Benz Art Night in Hongkong, beziehungsweise die ist vorbei, aber die sind da immer noch in Hongkong. Und aber das ist immer ein bisschen schwierig, weil es einfach so weit weg ist.
Aber das heißt, bist du dann eher ein nationaler Künstler oder auch hast du auch international mittlerweile Käufer oder?
Also es hängen Bilder in London, in Zürich, eins hängt in Mumbai, das ist ganz cool, den habe ich in Hongkong kennengelernt. Super netter Typ und gesagt, okay, das hätte ich gern und dann haben wir es in Container getan und nach Mumbai verschifft. Aber tatsächlich ist das meiste doch in Deutschland. Also
die Käufer sind zu 90% Deutsche?
Ja, genau. Also viel in München, viel in Düsseldorf und Hamburg natürlich, Berlin auch. Wobei Berlin immer ein bisschen schwierigerer Markt ist, weil da passiert total viel. Sind jetzt aber vielleicht nicht so die klassischen Sammler. Also da sind, ich mag Berlin super gerne, darum habe ich da auch ein Studio, weil man da schön zum Kunstgucken hingehen kann und da sind einfach zu viele Events auf einen Abend. Also du als Künstler, die Wahrnehmungs- oder die Aufnahmezeit, die man da hat, und um wahrgenommen zu werden, ist relativ kurz, weil die Leute gehen dann noch zur nächsten Party und zur nächsten Party, und vorher waren auch noch zwei. Und,
aber die ganzen großen Galeristennamen, also ich beobachte das alles wirklich nur aus der Ferne, aber
die sind alle in Berlin.
Die sind alle in Berlin,
ja,
genau.
Ja.
Aber von diesen...
Darum ist das ja auch so viel, also weil die alle in Berlin sind, da so quirlig ist.
Aber von diesen Galeristen, die so eine eigene Galeristen-Brand geschaffen haben, sag ich mal, da gibt es jetzt ja so als jüngeren Galeristen Johann König zum Beispiel, es gibt irgendwie ja, verschiedene, glaube ich, in der Kunst, über die, so ein bisschen über die Kunstszene hinaus bekannte Namen. Bist du mit denen auch in Kontakt oder so?
Johann König habe ich einmal in der DNA Gallery da zum Gallery Weekend getroffen. Oder was ist getroffen? Also wir waren auf derselben Ausstellung da, das war ganz witzig. Und,
aber es ist doch keine geschäftliche Beziehung
zu. Nee, nee, genau. Ich glaube, ich würde mal bezweifeln, dass er weiß, wer ich bin, aber ich weiß es nicht. Okay. Muss ich mal fragen.
Okay. Aber ich meine, es gibt ja auch andere, die ganz großen deutschen Künstler führen, ne? Also Richter oder wie es alles.
Total. Mit einer Galerie ist es immer so, dass es irgendwie so ein bisschen wie eine Beziehung ist, dass man da die richtige finden muss, die auch dann zu einem passt, also wo beide zueinander passen, der Künstler zur Galerie, und also weil die haben ja Konzepte, und dann muss die Kunst da auch irgendwie in so ein ganzheitliches Konzept irgendwie reinpassen. Ne?
Okay.
Also gar nicht so einfach.
Okay, aber das heißt, du bist dann nirgendwo exklusiv oder so?
Nee, mein Modell ist eigentlich, dass, und das funktioniert ja auch ganz gut, dass ich das für mich selber mache. Irgendwie war damals so, und ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, der Vergleich hinkt natürlich, aber als Damien Hirst und Jeff Koons gesagt haben, okay, eigentlich, wir können das auch selber, wir haben die Tools da, die haben natürlich auch die Reichweite und die Strahlkraft, brauchen das jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt, dieses Modell. Da konntest du als Kleiner sagen, ja cool eigentlich, ich habe die Tools auch, oder ich habe die in ganz kleinen bei Instagram, also 5 Follower, geil. Und die 5 fanden es gut.
Ja. Ja, das ist ja eine total legitime Strategie. Also ich meine, aber das... Ui, nochmal so ein Special Feature im Podcast, der Zusammenbruch des Liegestuhls. Aber gut überlebt. Also genau, so Jeff Koons und Damien Hirst sind ja genau so Beispiele, wo da Leute echt eine auch polarisieren, sicherlich, und eine Wahnsinns Umsätze erzielen. Aber das ist ja schon...
Du machst halt nie allen recht. Also, und das ist mir tatsächlich dann auch völlig egal. Das kriegst du nicht hin. Und dass irgendjemand irgendwas zu meckern hat, das ist immer so. Ist aber völlig wurscht.
Okay. Das ist ja mal ein kleines Schlusswort. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Alleine auch, weil ich denke, wir weiter irgendwie gemeinsame Projekte haben werden und uns irgendwie begegnen werden. Und es ja auch ein spannendes Thema ist, wie entwickelt sich so eine Karriere. Du sagst eigentlich, planst du nichts, aber trotzdem, mal gucken, vielleicht...
Ja, so ein bisschen haben wir schon geplant, ne?
Ja, also ja.
Vielleicht ändert sich das auch.
Genau, so in der kurzfristigen, also über ein paar Monate hinweg muss man sein Leben ein bisschen planen, aber langfristig planst du jetzt nichts, hast du gesagt?
Ja, jedenfalls, ja, genau.
Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen jetzt einfach eine gute Wertanlage. Jetzt, ich habe auch gerade schon überlegt, müsste ich mir vielleicht noch schnell ein Paul Schrader-Bild irgendwo sichern.
Ja, Philipp, du kriegst das natürlich so Special-Kondition.
Ja, genau. Bevor ein paar Jahren ärgert man sich. Ne?
Das kann sein, wobei die Jungs, die damals Bilder gekauft haben, ärgern sich auch. Die sagen, ja, scheiße, hätte ich mal mehr gekauft. Also,
aber gibt es da auch einen Zweitmarkt für? Also könnte ich das weiterverkaufen schon?
Das weiß ich gar nicht, das müsstest du mal versuchen. Also was ich immer so als Geschichte mitkriege, wenn jemand ein Bild anfragt, was verkauft ist, und dann sage ich, habe ich nicht mehr, ist verkauft. Ich kann aber mal den Kontakt zu dem Käufer herstellen, und dann frage ich die, willst du das verkaufen für irgendwie das Vierfache oder so. Sagen, also haben die jetzt 6-7 Mal, das ist glaube ich passiert, haben die immer gesagt, nee, will ich nicht verkaufen, dann habe ich ja kein Bild mehr. Also danke fürs Angebot, aber... Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob es einen Sekundärmarkt in dem Sinne schon gibt. Also,
aber der wird sich entwickeln.
Man kann auf jeden Fall, wenn man ein Bild nicht mehr möchte, mal fragen, und dann nehme ich es mit in die nächste Ausstellung oder so. Aber es ist eigentlich noch nicht passiert.
Aber macht dir denn so die gesamte Konjunktur ein bisschen Sorgen? Dass wir jetzt, im Moment ist ja so, dass alle sehr viele Leute haben Geld, weil einfach viel Geld im Markt ist, weil es sehr vielen Firmen gut geht und so. Das wird auch eines Tages mal wieder anders sein, dass du dann denkst, jetzt ist so eine Zeit, wo es so leicht geht, und dann kommt einfach irgendwann konjunkturelle Delle und alle sagen, oh, Kunst kann ich mir nun wirklich gerade gar nicht leisten.
Ja, tatsächlich, also das kann passieren, aber ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber, sondern bei mir geht es eher so, wie wird das nächste Bild aussehen? Das ist, also ich betrachte das echt gar nicht so von dieser Business-Seite, sondern nur von der kreativen Schaffensseite. Und da, selbst wenn ich es nicht mehr verkaufe, werde ich es weitermachen. Und das finde ich so cool. Und dann irgendwo kriege ich schon meine Brötchen her.
Okay, alles klar, dann jetzt. Vielen Dank irgendwie für den Podcast. Spontane Idee, als wir hier rumhängen sozusagen im Schloss auf unserer Klassenfahrt. Jetzt machen wir noch ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube hier Kanu fahren. Jetzt
springen wir mal in den See, oder?
Genau, in den See springen. Alles Gute und danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao.
Tschüss.
Am 11. September ist OMR Aftershow Party in Köln. Und ich werde nicht müde, es hier zu sagen, bis nun endlich der 11. September ist und wir gemeinsam in Köln stehen, die laue Sommerabendluft genießen, unweit des Rheins, im Bootshaus, Musik hören, hübsche Menschen anschauen, uns vernetzen. Und bis dahin organisiert euch einfach irgendwie ein Ticket, am besten über omr.com/aftershow.